Ja, hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe, wir rechnen kurz, 37 muss es sein.
Genau. Hallo Matthias.
Hallo Konrad.
Lang ist es her.
Allerdings.
Ja, ihr kennt das mittlerweile wahrscheinlich schon alle von uns. Das ist, glaube ich, unser Standardanfang mittlerweile geworden. Aber gut, es sind wieder private und verschiedenste Sachen dazwischen gekommen. Wir fackeln gar nicht lange. Wir sagen wahrscheinlich wieder Entschuldigungen und geloben Besserungen, die wahrscheinlich erstmal nicht so schnell auftritt. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich die letzte Folge dieses Jahres werden. Wir schreiben ja den 2. Dezember 2015. Das heißt, das wird dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr werden. Und freuen uns dann natürlich schon auf das nächste Jahr.
Genau. Das könnte durchaus sehr wahrscheinlich sein. Und mal schauen, wie wir im nächsten Jahr dann, ab wann wir dann weitermachen können.
Genau.
Es liegt viel an.
Ja, genau. Besonders bei dir. Und dann ja, gucken wir einfach mal, wie das vonstatten geht. Genau. Ich denke, wir steigen einfach ein und langweilen die Leute nicht mit unseren billigen Ausreden und fangen einfach mit den Hausmeister-Themen an. Und auch da musste ich aufgrund der etwas längeren Pause erst nochmal nachdenken, worauf sich das Ganze bezieht. Aber wir erinnern uns, wir hatten uns ein bisschen über MATLAB ausgelassen. Wir erinnern uns, MATLAB ist mitunter eine Programmiersprache, aber natürlich auch eine Programmierumgebung, die allerdings proprietär ist. Und da gab es halt die Diskussion, sollte man das wirklich nutzen in der Wissenschaft? Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man das nicht machen sollte. Aber da gab es natürlich auch Stimmen, die das häufiger nutzen und oder viel nutzen. Und gab es dann noch auf Twitter vom André Lampe noch einen kleinen Kommentar, ja, dass man MATLAB zu C kompilieren kann, aber auch das muss man sich halt teuer dazu kaufen. Und der André war dabei, der Bernd Rupp hat auch sich ein bisschen positiver dazu geäußert. Wie schon gesagt, das muss man den Leuten selber überlassen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn in einer gewissen Community dieses Toolset natürlich sich stark etabliert hat, dass man da nicht einfach ausscheren kann und was anderes fahren muss, so schade das auch ist. Oder man sollte es machen, aber ich kann verstehen, dass das nicht ganz einfach ist.
Gut. Das ist sozusagen das Respektpotenzial, was man tatsächlich einen Aktivisten dann an der Stelle zollen muss. Na, das finde ich dann wirklich beachtlich, dass Leute, die sowas tatsächlich aktivistisch betreiben und dann sagen, ich nutze halt einfach keine Tools, egal ob meine Community, meine Peer Group diese Tools halt nutzt, ich nutze halt welche, die an der Stelle dann komplett Open Source oder halt offen sind. Das finde ich dann schon beachtlich, weil du machst dich an der Stelle oder du versetzt dich an der Stelle tatsächlich dann in eine Situation, wo du im Zweifel erheblich mehr Aufwand leisten musst.
Genau. Und das ist sozusagen ein netter Aufhänger. Das kann man ja eigentlich auf die gesamte Open Science Szene oder die Aktivitäten eigentlich ausbreiten. Wir könnten, technisch gesehen, könnte jeder oder könnten die meisten doch ganz offen fahren und viele Sachen einfach rausschmeißen, also ihre Daten offenlegen und derartige Sachen. Das hat allerdings enorme Konsequenzen für die eigene Karriere und die Karriere fürs eigene Überleben, akademische Überleben nennen das mal so. Das zieht einiges an Konsequenzen nach sich und das ist dann so wirklich Kandidaten für den Ball of Steel Award, also sozusagen wer da durchhält und das durchzieht, Hut ab, aber das kann definitiv ziemliche Probleme machen. Also kann sozusagen akademischer Suizid sein, wenn man das so möchte.
Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal das Thema, auch die Sprache, in der du veröffentlichst,
genau.
Ist ja so ein ähnlicher Mechanismus in dem Moment, wo du halt Sprachen wählst, die in der Wissenschaftswelt weitere Verbreitung haben, machst du dich ja automatisch auch ein bisschen mehr zugänglich. Und so würde ich es hier auch sehen, ne? Wenn deine Peer Group halt diese proprietären Tools verwendet, dann kannst du zwar dein Open Source Tool verwenden, aber im Zweifel verschenkst du dir damit genau an der Stelle wiederum Offenheit, die du zwar vom Tool her erlangst, aber dafür von deiner Peer Group wieder abziehst.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der wohl überlegt sein will.
Es ist so ein, ich glaube, es nennt sich Common Action Problem. Ne? Das heißt, man weiß eigentlich, der Zustand danach ist besser. Also auch bei Open Science, gut, vielleicht leben wir in unserer kleinen Blase, aber für uns ist eigentlich klar, dass Open Science eigentlich die Methode ist, richtig Wissenschaft zu betreiben. Dennoch muss man sich hier in gewissen Gegebenheiten anpassen, beziehungsweise das stückweise ändern und kann nicht einfach in die Vollen gehen, beziehungsweise kann das machen, musst du dann allerdings mit gewissen Konsequenzen leben. Und das muss man jetzt halt auf verschiedenen Ebenen angehen und das politisch fordern, Stück für Stück die Tools auch bereitstellen und ja, viel Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Und das ist ja mitunter auch, warum wir das hier Ganze machen und warum wir hier unser Podcast fahren und warum wir verschiedenste Aktionen in der Art auch fahren. Einfach um das Bewusstsein zu stärken, dass man mehr Leute zusammenkriegt, die sagen, okay, wir ziehen jetzt an einem Strang und gehen in diese Richtung. Und natürlich diese vielen kleinen Grassroot-Sachen, dass man halt von ja, Stück für Stück die Sachen verbessert. Hm. Genau. Und dann noch eine Korrektur, auch grob in die Richtung. Ich glaube, ich war es, der gesagt hat, dass RStudio, wir erinnern uns, RStudio ist eine wichtige Entwicklungsumgebung für R, also für die Programmiersprache R oder R in Deutsch. Und ich glaube, ich hatte gesagt, dass es proprietär sei. Dem ist nicht so. Man findet das Ding auch auf GitHub. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal noch nicht geklärt.
Also die Desktop-Version sozusagen ist, glaube ich, frei verfügbar. Aber ich glaube, für die Server-Version zahlst du.
Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Wir können mal auf GitHub hier schauen. Also es gibt auch den GitHub-Account RStudio. Und ich schaue gerade mal. Na, das ist hier nur die lokale Version. Das ist richtig, ja.
Genau, und RStudio Server ist sozusagen dann die Version, für die du zahlst. Da gibt es dann halt auch so ein entsprechendes Enterprise-Pricing-Modell, wobei du tatsächlich auch für die Desktop-Version zahlen kannst, sehe ich gerade.
Ja, deshalb hatte mich auch verwirrt. Deshalb dachte ich, ob man das sei nicht Open Source, aber das ist hier, wie schon gesagt, nicht der Fall. Hier liegt auch eine Lizenz hier doch irgendwo rum. Na. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Copying wahrscheinlich hier. Das ist ja GNU General Public License. Also das ist ganz klar Open Source.
Da sieht man dann wieder, dass Open Source nicht zwangsweise was über das dahinterliegende Pricing-Modell sagt.
Genau, das ist richtig. Das ist immer noch ein Business-Modell, mit dem man Geld verdienen kann und das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ja. Was ich noch vergessen habe zu sagen, und das ist sehr erschreckend, wie lange das dann jetzt schon her ist. Ich hatte ja von unserem kleinen Workshop auf dem Chaos Communication Camp in diesem Jahr erzählt und habe da ein paar erzählt, wer alles da war. Und unter anderem, das hatte ich ganz verdrängt und vergessen, war auch die Julia Reda von der Piratenpartei Partei da und hat auch da Werbung gemacht, sich da weiter zu integrieren und hat auch viele gute Vorschläge gemacht. Das ist mir auf meiner sozusagen Liste an interessanten Leuten untergegangen und später, im Laufe der Sendung heute, wird sie auch nochmal erwähnt werden. Deshalb ist mir nochmal aufgefallen, wen ich vergessen hatte. Ich hatte auch Bastian Christacke vergessen, also einer der Köpfe hinter Open Snippet, der auch einen wunderschönen Blogpost kürzlich auf Winover geschrieben hat. You don't get to 2000 open data sets without making a few friends, or how I got to be called the Mark Zuckerberg of open source genetics. Da ist er sozusagen ein bisschen selbstironisch rangegangen und hat hier sozusagen das Schwert geschwungen für einen offenen Ansatz mit solchen Daten umzugehen, also für Open Science im Allgemeinen. Auch er war da. Den hattest du ja auch schon hier im Open Science Radio noch vor meiner Zeit mal interviewt. Oder war das nie, das war einer deiner anderen Podcasts, ich überlege
gerade. Genau, das müsste in Explorism gewesen sein.
Genau, ja. Wir verlinken. Gut, und dann sind die Hausmeisterthemen, also sprich unsere Abarbeitungen oder Bezüge auf vorherige Folgen eigentlich durch und dann können wir eigentlich gleich in den Activism gehen und genau auf diesen Artikel oder auf die Person eingehen, also Julia Reda, die für die Piratenpartei im Europaparlament agiert und die hat, das ist leider auch schon wieder eine Weile her, im September einen Artikel geschrieben oder einen Blogpost geschrieben, bei dem sie Wissenschaftler oder Akademiker im Allgemeinen aufruft, sich für eine Copyright-Reform einzusetzen und das auch mit eigenen Beispielen und mit Daten zu unterlegen, warum man das machen sollte. Und das ist, denke ich, auch mal hier schön, den politischen Flügel da, also einen starken politischen Flügel auch zu sehen, der sich dafür einsetzt und jemand, der auch diese Anliegen doch mal direkt in die Politik reinträgt mit aller Klarheit. Ja, hast du noch was dazu zu äußern oder?
Die, ähm, die Diskussion um das, was Julia da im Europaparlament macht, ist ja schon relativ lange jetzt. Also das geht schon relativ lange. Sie hat sich, glaube ich, da ziemlich früh, nachdem sie da eingezogen ist. Ich glaube, sie ist ja in der Fraktion zusammen mit den Grünen, wenn ich mich nicht täusche. Den Grünen und den Liberalen, glaube ich.
Ja, ich glaube, es sind sogar noch mehr mit dabei, oder?
Das ist eine ganze Menge, das stimmt.
Größeres Bündnis, aber ich bin da
genau.
auch nicht ganz firm.
Und hatte sich da aber sehr, sehr früh schon bei diesem Thema nach vorne gebracht. Und da gab es ja diverse Iterationen von diesen Vorschlägen. Die hatte sie auch vor einer ganzen Zeit, Anfang des Jahres, glaube ich, öffentlich zur Verfügung gestellt und auch um Kommentierung gebeten. Und insofern ist der ganze Prozess dahinter auch relativ interessant und sie hat sich an diversen Stellen halt auch darüber geäußert, wie das Ganze gelaufen ist, was ihre Positionen da sind. Also da kann man sich von Anfang bis zum Ende eigentlich sozusagen in das gesamte Thema und auch in ihre Argumentation und in die Historie dessen, was ja da jetzt am Ende von ihren Forderungen steht, ganz gut einlesen.
Genau, also das Blog, das sie ja schon seit einiger Zeit schreibt, ist da eine sehr gute Quelle. Mhm. Genau. Dann weiter geht's in der Kategorie Aktivismus und da können wir jetzt mit allem Stolz sagen, die Open Science AG, also die deutschsprachige AG Open Science der OKFN, also der von Open Knowledge mittlerweile nur noch, hat jetzt endlich eine eigene Website und das ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Die ist jetzt zu finden unter ag-openscience.de. Und ich überlege gerade, was es da vielleicht noch zu sagen. Da wurden jetzt verschiedenste Sachen gebündelt, also oder beziehungsweise verschiedene Sachen abgelegt, wie was ist Open Access, was ist Open Data und solche Sachen. Also ein bisschen Grundlage geschaffen für Leute, die noch gar keinen Zugang zu der Sache vielleicht haben oder ein bisschen mehr Informationen brauchen. Das hat der Markus Neuschäfer hat das im Großen und Ganzen organisiert und angegangen. Der Andreas Leimbach hat, glaube ich, ein bisschen noch geholfen. Ich habe, glaube ich, da nur ein paar Ideen noch mal reingestreut. Und das wird jetzt auch dann so die Anlaufstelle, wo wir hoffentlich noch mehr bloggen können. Gerade unsere Calls, unsere monatlichen Calls, die wir machen, werden dann auch abgebildet werden. Das mache ich vielleicht gleich hier, genau. Das hatte ich eigentlich für später angedacht, aber das kann man vielleicht auch mal sagen. Wir hatten es hier auch schon häufig erwähnt. Wir haben ja diesen Open Science Call der deutschsprachigen AG. Und wir hatten immer Terminabsprachen gemacht, dass wir es einmal monatlich haben. Und das war ein bisschen viel Neues auf der Mailingliste. Deshalb haben wir jetzt einen Jour fix, also einen festgelegten Termin. Das heißt, es ist immer der erste Donnerstag im Monat. Ich schicke dann immer noch eine Mail raus. Also das ist kein Problem. Wenn man auf der Mailingliste, die wir vielleicht auch noch verlinken, ist man da informiert. Aber man kann sich das schon so vormerken, der erste Donnerstag. Und dann meistens so um 14 Uhr machen wir da einen kleinen Anruf. Immer eine Stunde, das soll relativ kurz und knapp gehalten sein, wo man sich einbringen kann, wo man einfach ein bisschen diskutieren kann oder wo man einfach sagen kann, welche Projekte fährt man da. Und das ist, denke ich, ein netter Einstieg für Leute, die auch noch irgendwie noch gar nicht so den Zugang haben und Zugang finden möchten, aber auch für Alteingesessene, die nochmal ihre Themen vielleicht noch breiter diskutieren möchten oder hinweisen möchten auf Aktivitäten, ist das, denke ich, eine sehr nette Anlaufstelle. Dann kann ich bei Aktivitäten gleich auch noch, oder hast du noch eine Frage dazu?
Nö.
Das ist aber schick geworden, ne? Oder was meinst du? Was
ja.
ist so dein visueller Eindruck? Ne?
Ja, finde ich gut.
Feine Sache. Genau, und vielleicht noch als Aktivität, ich will jetzt eine Tradition draus machen. Ich habe ja schon beim letzten Jahr, habe ich das mal erwähnt, habe ich einen Workshop, oder haben, ja doch, das war weitestgehend ich alleine noch, den Workshop organisiert auf dem 31C3, also der jährliche Chaos Communication Kongress, dann haben wir das auf dem Camp jetzt noch gefahren, den Workshop, und ich würde das dieses Jahr gleich wiederholen. Das heißt, der Chaos Communication Kongress, sozusagen ein internationales Hacker-Treffen, was jedes Mal so zwischen den Jahren stattfindet, jedes Jahr. Und Anlaufstelle ist für viele verschiedenste Leute und auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftsbegierige. Und da werden wir einfach wieder so einen Open Science Workshop liefern als Anlaufstelle für verschiedene Interessierte. Den werden wir wieder in Englisch machen. Das war bisher immer ganz sinnvoll, weil wir doch ein relativ internationales Publikum da haben. Und da kann man sich einfach mal einbringen. Mal gucken, was wir machen. Beim letzten Mal waren das hauptsächlich so diese Grundlagen klären. Und das kann man eigentlich, ist es auch relativ dankbar, weil doch immer verschiedene Leute reinkommen, die noch nicht so auf dem Level sind. Oder kann man einmal so, was ist denn eigentlich Open Science in so einem netten Workshop mal durchbesprechen. Also ich würde mich freuen, wer dazukommen möchte. Wir werden da auch noch bald ein Pad aufmachen, dass man da mal sich sammeln kann. Ansonsten könnt ihr mich auch direkt ansprechen dazu. Und ich glaube, Bernd Rupp ist auch mit dabei, Markus auch. Also das wird sicher, wieder nett werden. Okay, gut. Dann haben wir den Aktivismus abgeschlossen und können gleich in Open Access und Lizenzen überführen. Mhm.
Ja, da bin ich kürzlich mal auf was gestoßen, was ich noch gar nicht so wirklich kannte. Es gibt ja eine ganze Reihe von Tools, wo du dich über Open Access, insbesondere in Bezug auf Journals, schlau machen kannst. Es gibt das Directory of Open Access Journals, was mittlerweile, also jetzt schon noch eine ganze Weile, aber was auch eine ganz schöne Auswahl oder Zugangswege hat. Also du kannst ja sozusagen über eine Schlagwortsuche das suchen, du kannst über so eine Browser-Bibliothek dir da Zugang zu den Journals verschaffen oder durch die Journals browsen. Du kannst aber auch, was ich ganz clever finde, über so ein Filtersystem einstellen, was du eigentlich genau suchst, also von angefangen von sowas relativ Simplem wie den Fachbereich über wie hoch, so ich glaube, du kannst mittlerweile auch einschränken bezüglich der Article Processing Costs. Du kannst sagen, welche Form von Open Access. Also die haben da über die Zeit hat sich das einfach sehr, sehr gut entwickelt. Immer beständig, jetzt keine riesen Innovationen, denke ich, aber immer beständig zu einem sehr standfesten Angebot, möchte ich sagen. Und wir haben ja auch schon hier öfter mal erwähnt, dass es tatsächlich bei Monographien sehr viel weniger verbreitet ist, das Ganze als Open Access zu releasen. Da gibt es ja dieses Projekt, was hier unter anderem auch an der FU betrieben wird, zum Thema, was, Linguistik? Ich glaube ja. Ich glaube, es war Linguistik, die sich halt zum Ziel gesetzt haben, auch in der Linguistik Monographien als Bücher als Open Access oder in Open Access zu publizieren. Und da bin ich kürzlich auf das Directory of Open Access Books gestoßen, was ich bis dato noch überhaupt nicht kannte.
Ich auch nicht.
Und auch nicht. Das ist so vom Look and Feel ähnlich dem Directory of Open Access Journals. Mhm. Mhm. Die Suche ist noch ein bisschen simpler, wobei auch da kannst du über so einen Browser-Mechanismus gehen. Du kannst über eine simple Schlagwortsuche gehen, du kannst aber auch über eine etwas komplexere Suche gehen, wo du verschiedene Sachen eingrenzen kannst. Und sie machen das eigentlich ganz gut, weil sie unterstützen halt von Anfang an beispielsweise auch dieses, Metadaten-Harvesting-Protokoll. Das heißt, du kannst die Daten, die die Webseite generiert, auch über dieses Protokoll nutzen außerhalb der Webseite. Hm. Das ist, glaube ich, das müsste eine Initiative dieser Open Archives Initiative sein, dieses Metadatenprotokoll. Genau, also da könnte man durchaus mal das Auge drauf haben. Die Metadaten sind alle als CC0 lizenziert und sie stellen unter anderem auch so eine kleine Searchbox als Widget für die eigene Webseite zur Verfügung, was ich auch eine ganz clevere Idee finde. Gerade,
das ist sehr entgegenkommend, ja.
Genau, gerade so für Bibliotheken finde ich das eigentlich ein ziemlich cooles Angebot. Mhm.
Newsnet auch. Ich finde ja sogar einige Bücher zu meinem Thema. Das ist echt interessant.
Das ist auch tatsächlich sehr viel stärker geworden, also sehr viel größer geworden. Ich glaube, die haben mit Mitte des Jahres irgendwann mal 100 Publishers erreicht, also 100 Verlage, die sozusagen ihre Werke dort Open Access publizieren und hier registrieren lassen. Sie arbeiten seit dem Ende des letzten Jahres mit der Open Edition zusammen und mittlerweile ist auch Springer an Bord. Da bin ich aber gar nicht sicher, ob die nicht auch initial schon mit dabei waren.
Ja, stimmt. Hier sind ein paar Bücher, Natural Computing and Beyond. Ja, ja. Dann genau. Ist direkt auch der Springer-Link dann dazu.
Genau, insofern ganz nettes Tool, gerade für diejenigen, die aus Bereichen kommen, wo Monographien tatsächlich die Standardwerke sind. Ist das, glaube ich, ganz, ganz sinnig, da einfach mal das drauf zu behalten.
Ja, sehr schön, dass auch diese Domänen davon abgedeckt sind.
Jetzt fehlen natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Directories of Open Access, ne? Aber it's getting somewhere.
Ein Anfang.
Genau. Ja. Und dann bin ich auf ein Tool gestoßen, was ich auch ganz spannend fand. Und zwar gibt es eine Initiative, die nennt sich Sherpa Romeo. Und das ist eine Initiative, wenn ich das richtig verstehe, des JISCs, also des Journal of, wie heißt das doch gleich? Ich sag immer Journal. Ist das überhaupt Journal? Ach, wie heißt das doch ausgesprochen?
Gute Frage.
Tralalalala. Das ist ja großartig. Auf der Webseite vom JRSC steht noch
nicht mal, was das heißt. Keine Erklärung. About us, nicht mal da wird das Ding genannt.
Das ist ja großartig. Jetzt aber. Na?
Ich hab's immer noch nicht.
Ich spiel dann.
Also ich bin auf der Seite, ich sehe genau das gleiche Problem. Also das ist mal ein Kommunikationsproblem hier, oder?
Auf jeden Fall.
Also das ist der PR-GAU.
Ich spiele dann, wenn ich das ausspiele, spiele ich dann einfach mal so diese Jeopardy-Musik ein.
Ich hoffe, du hast die in einer langen Schleife, denn ich sehe sie immer noch nicht.
Aber wirklich, das ist ja fürchterlich.
Die machen vielleicht bald mal so ein Preisausschreiben. Wer weiß, wofür das die Abkürzung ist, bekommt ein.
Also wenn es auf der eigenen Website nicht steht, dann hilft dir in der Regel Google. Aber selbst Google, das ist das Joint Information System Committee.
Okay. Mann.
Das ist ja großartig. Vielen herzlichen Dank. Also das ist so eine britische Non-Government, ich glaube, sie sind sogar mit dem Government verbandelt, aber sie sind eine non-partmental öffentliche Einheit.
Sowas wie die GEZ bei uns, oder was ist das denn? Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich auch nicht. Mir fällt kein Äquivalent ein, aber es fällt jetzt auch total irrelevant. Ja.
Ich weiß es auch nicht so genau. Jedenfalls, die haben dieses Sherpa Romeo Projekt lizenziert und dabei geht es darum, dass du dich darüber schlau machen kannst, welche Journale welche Veröffentlichungsrahmendaten haben. Also du kannst sozusagen nachgucken, welche Zeit bei welchen Journal Publishern und Verlagen du beispielsweise zusätzlich zu der Veröffentlichung in einem Journal noch das Ganze selber als Postprint zur Verfügung stellen kannst. Wo du es vielleicht bei welchem Publisher du es auf Preprint-Servern vorveröffentlichen kannst oder veröffentlichen kannst. Und das kannst du sozusagen gegeneinander stellen und dann nach deinen eigenen Parametern dir halt die entsprechenden Journals anzeigen lassen. Ich habe es jetzt noch nicht großartig ausprobiert, gebe ich zu.
Das ist cool, ne?
Aber,
irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Hatten wir das schon mal? Kann das sein? Oder vielleicht hatten wir das an einer anderen Stelle, zumindest diese Information. Aber das ist schon, ich gucke gerade manchmal nach einem hier Journal of Bioinformatics von Oxford, ja, stimmt hier. Schön aufgelistet, ja. Man kann auch Preprint ablegen, genau. Schön. Genau.
Und Sie arbeiten jetzt halt so mit einfachen Color-Code-Systemen, sodass du das auch relativ schnell entdecken kannst und machen halt auch bei den verschiedenen Open-Access-Formen dann tatsächlich noch die Unterscheidung zwischen sowas wie Preprint, Postprint sowieso, aber auch beispielsweise, ob du trotzdem APCs zahlen musst, ob es komplett offen ist, ob es bloß mandated Open Access ist. Also da gehen sie schon, versuchen sie schon, die wichtigen Informationen auch zusammenzuführen.
Mhm. Das ist eine schöne Ressource.
Ist ausgerechnet heute, am 2. Dezember, in Maintenance, aber nun gut.
Service at risk. Ja, na gut, aber es tut der Sache gerade keinen Abbruch, es läuft.
Insofern. Ist also auch ganz gut. Und was sie halt auch noch haben, sie veröffentlichen und sammeln immer mal wieder eigene Statistiken. Was ganz gut ist, wenn man da auf der Startseite ist, befindet sich in diesem rechten Bereich unter Special Romeo Pages unter anderem so eine Statistics Page. Sie geben immer mal wieder News und Factsheets heraus. Also da tut sich nicht so häufig was, aber tatsächlich immer mal wieder.
Sehr schön.
Tja.
Das ist den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, denn das ist manchmal doch sehr schwierig herauszufinden, unterstützt mein Journal jetzt irgendwie Preprint-Sachen oder nicht? Und das ist hier mal wirklich schön zusammengeführt. Das ist sehr cool. Hm.
Genau. Und dann gab es von unseren werten Freunden bei iRights und Wikimedia in letzter Zeit ja eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, unter anderem auch beispielsweise den OER OER-bezogene Sachen, den OER-Atlas gab es auch gerade kurz.
Also Open Educational Resources.
Genau. Auf was ich hier aber nochmal hinweisen wollte, ist ein Paper, ein Working Paper, wie es sich nennt, was im Rahmen von Daria.de erschienen ist. Das ist dieser Forschungsverbund, nennt sich Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Und da hat John Weizmann zusammen mit Paul Klimpel, John Weizmann kennt man von sowohl von iRights Info als auch von Creative Commons, wenn mich nicht alles täuscht, eine Handreichung geschrieben, und zwar eine unter dem juristischen Aspekt für das Forschen in der digitalen Welt, die juristische Handreichung für die Geisteswissenschaften. Mhm. Thema des Ganzen ist sozusagen, was oder wie geht man eigentlich mit dem Rechtebegriff in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung um? Also was sind Rechte, wann entstehen sie, wie setzen sie sich fort im Sinne von in dem Moment, wo ein Urheberrecht, wo ich sozusagen ein Urheberrecht innehabe, was sind dann gesetzliche Nutzungsfreiheiten, die ich selber, die andere haben, was sind Lizenzmodelle, die ich an meine eigenen oder mit in der Veröffentlichung meiner eigenen Arbeit wählen kann, die andere beachten sollten, kann ich auf bestimmte Rechte verzichten, was ist mit meinem Zweitveröffentlichungsrecht, und das Ganze halt explizit für die Forschung unter diesem juristischen Blickwinkel mal aufgearbeitet, was ich unglaublich hilfreich finde, weil tatsächlich ist die Information zwar überall schon vorhanden gewesen, aber halt an verschiedenen Stellen verteilt. Und gerade dieses Konfliktierende ist halt diese Handreichung eigentlich sehr gut aufgearbeitet, finde ich.
Mhm. Und das ist jetzt für welchen? Also es ist Digital Humanities und Jurist. Ja, es ist nur Digital Humanities, okay.
Genau.
Aber bezieht sich das dann auf den deutschen Rahmen oder ist das international oder wie ist das aufgezogen?
Das ist auf erstmal auf das Deutsche bezogen, aber tatsächlich haben sie auch eine Passage drin zu sozusagen dem Blick über die eigenen Grenzen hinaus. Mhm. Also sie nennen im letzten Absatz, der ist nicht besonders lang, Allgemein ist diese Handreichung nicht besonders lang. Ich glaube, es sind so 30 Seiten, was ich aber ganz gut finde, ne? Weil es tatsächlich sehr, sehr runterdestilliert ist. Und sie geben im letzten Kapitel dann tatsächlich auch nochmal einen kurzen Ausblick, was in anderen Staaten, in anderen Rechtsgebieten vor allen Dingen, inwiefern anders geregelt ist. Ne? Also sie gehen auch nochmal auf diesen World Copyright Treaty ein, auf das TRIPS-Abkommen und so weiter und so fort. Und ist ganz, ganz spannend zu lesen eigentlich.
Okay. Gut, kommen wir zum unteren, unterhaltsamen Teil. Nein, nicht ganz. Wir haben noch gar nicht Elsevier gebasht heute, oder?
Nein.
Dann wird es
also nicht Zeit. Nicht on air.
Auch davor noch nicht, das kann ich hier bezeugen. Nein, also wie schon gesagt, keine Folge ohne Elsevier-Bashing. Sie geben uns auch immer einen Grund dazu, muss man auch sagen. Also das ist jetzt schon ein paar Monate her allgemein. Also innerhalb von 3 Monaten oder 2 Monaten kommt immer was von Elsevier, wo man sich drüber ausschütten kann. Ja, und auch dieses Mal. Ja, Elsevier hat sich ganz groß und toll präsentiert, dass sie jetzt Editoren von Wikipedia Zugang zu ihren Artikeln gibt und wie toll das doch sei und Free Access to Science Direct für die Top-Editoren, das ist doch richtig schönes und das ist natürlich super lächerlich. Ne? Also das ist und es gibt auch diesen wunderschönen Tweet dazu von, ich kenne ihn nicht, Kendra Levin mit diesem netten GIF, wo dann schön in die Hände geklatscht wird und der Artikel dazu, Elsevier is no Magnitius in letting Wikipedia address linked to Science Direct. Also im Sinne von, oh, Elsevier ist ja so großzügig, dass Wikipedia-Editoren zu Science Direct linken können. Also im Sinne von, das ist ja sowieso Werbung für die, sozusagen, wenn man so möchte. Und wenn man jetzt auch mal sogar weiterdenkt, so Altmetrics, bei Altmetrics gibt es einen wunderschönen dicken Strich, wenn man Artikel in Wikipedia verlinkt hat. Also oder ein Artikel bekommt da einen netten Punkt, wenn er in Wikipedia verlinkt ist. Das heißt, das ist hier schöne PR und das ist einfach mal wieder. Es ist einfach nur zum Wegschmeißen, wie sich da jetzt einen drauf runterholen, um es so etwas unangenehm zu sagen. Naja, gut, das war, glaube ich, der erste Streich. Ich befürchte, da kommt später noch mehr in der Richtung, aber das sei hier nochmal so zum Besten gegeben. Dann.
Also ich frage mich bei diesen, also bei, das frage ich bei vielen Organisationen und bei Elsevier frage ich mich, dass sobald die etwas mit etwas Reichweite machen, sitzen da Leute, die so, denen die Zusammenhänge einfach nicht klar sind, oder sitzen da Leute, die einfach einen Furz drauf geben und sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand. Egal, Hauptsache wir kriegen Publicity. Also wo ist das Problem? Da sitzen ja keine uncleveren Menschen, aber sich solche Dinge immer zu leisten, dann musst du doch eigentlich mit dem Kalkül rangehen. Ja gut, ist der Name erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, ne? Und dann jetzt erst recht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist mir ein Rätsel. Das ist.
Oder sie haben sich einen fiesen Troll eingetreten und das ist ein Inside-Job irgendwie, so keine Ahnung.
Ja.
ich gehe da rein, mach's mal richtig von innen kaputt. Keine Ahnung. Also es ist lächerlich und es ist einfach nur teilweise echt. Erstaunlich. Also ich wünschte irgendwie so in 3 oder 4 Jahren sagt einer, ja, ich war da drin und habe einfach nur von drin irgendwie Spaß gemacht oder irgendwie kommt es raus, dass da irgendwie voll der Amateur in der PR-Abteilung war, der jetzt gegangen ist. Es ist aber auf jeden Fall immer wieder unerklärlich irgendwie, wie solche Sachen da zutage kommen. Aber gut ist, wie du selber sagst, bei anderen größeren Organisationen sieht man das auch.
Ja.
Und ich befürchte, es ist einfach Unachtsamkeit oder irgendwie nicht 2 Meter weiter gedacht oder so. Vielleicht ist es auch so einfach, dass es so ein kleiner Kern von Leuten jetzt sich irgendwie ein Facepalm macht, aber der Rest das gar nicht kapiert und sagt, oh, stimmt eigentlich, toll, oh, jetzt kaufe ich wieder deren Artikel. Naja. Vielleicht kommt es eines schönen Tages raus. Kommen wir zu netteren Themen oder zu anderen Themen. Der Andreas Lampe, der hat ganz groß etwas aufgerollt. Wir haben ihn oben schon genannt. Er hat nämlich ja zu dem, also vorher schon etwas genannt, und zwar er hat sich ja zu dem MATLAB da geäußert. Und André Lampe hat einen Blog, ich glaube, den hatten wir auch schon erwähnt, oder? Oder liegt das nur so lange schon bei uns rum? Also er hat einen Blog bei den Science Blogs.
Die kleinen Dinge.
Also die kleinen Dinge, genau. Und er hat sich dort einmal etwas intensiver mit dem Copyright der EU und das im Zusammenhang mit der Wissenschaft auseinandergesetzt und hat da einen doch sehr ausgiebigen Text zusammengeschrieben, der, ich glaube, er hat so auf vier Seiten sogar verteilen müssen, damit das hier irgendwie verdaulicher wirkt. Und das ist, denke ich, ganz nett zusammengetragen. Also er hat uns, vielleicht ein kleiner Disclaimer, er hat uns dann auch nochmal gebeten, nochmal drüber zu schauen. Das ist, aber da gab es nicht großartig was zu ändern. Das hat er echt gut, super gemacht. Das ist wirklich ein schöner Überblick für Leute, die das noch überhaupt nicht so angefasst haben. Es ist, denke ich, eine sehr nette Herangehensweise und er hat auch eine wunderschöne Art, das zu schreiben, finde ich. Also ist allgemein auch ein netter Blog, wenn man einen Wissenschaftsblog mag. Ja, dann können wir gleich zum nächsten Ding gehen. Und zwar, wir sind uns alle bekannt, es gibt den grünen Weg des Open Access. Soll heißen, man schmeißt, nachdem man seine Publikationen auf dem generellen Wege der, also sagen wir mal, Subscription-Based Journal publiziert hat, auf einem Preprint-Server oder macht er schon vorher. Man hat den goldenen Weg, man geht zu einem Open Access-Journal und publiziert da, nachdem man dort eine Fee hinterlassen hat. Aber man kann das Ganze noch toppen und diese Bezeichnung hat sich bisher noch nicht. Das wäre dann Diamond Open Access. Ja, also ist jemand kreativ geworden. Worum geht es eigentlich? Die Idee ist folgende. Beim Golden Access ist das Lesen kostenfrei und natürlich man hat noch Rechte, damit Sachen zu machen, aber dennoch muss natürlich irgendjemand dafür zahlen. Beim Diamond Open Access ist auch das Publishing selber kostenlos. Letztendlich könnte man darunter auch Sachen wie eLife packen, denn bei eLife ist momentan noch keinerlei Kosten mit einem Publizieren verbunden. Die gehen hier allerdings auf eine andere Art ein und auch das hatten wir schon häufiger mal diskutiert, dass man sozusagen Archive nimmt, also den Preprint-Server-Archive, da was davor hängt und sozusagen das nutzt und damit Sachen publizieren könnte. Und das wird hier an diesem Journal, ich überlege gerade, es war ein mathematisches Journal, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Discrete Analysis wird das hier exerziert und präsentiert. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr in Gänze vor Augen, aber ich fand ja diesen Begriff wunderschön, also Diamond Open Access, das muss man sich schon mal merken. Und ne, es zeigt immer diesen Preistrend, dass man von diesen doch relativ teuren Open Access Journalen und ich muss persönlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute damit Geld verdienen und wenn sie auch Mehrwert schaffen, das heißt, wenn da ein Editor sitzt, der nochmal professionell drüber schaut und auch Sätzen und solche Sachen, das kostet Geld, da sehe ich persönlich auch überhaupt kein Problem drin, dass das gemacht wird. Man muss halt immer gucken, wie viel Shareholder Value wird da noch abgezapft, aber noch einmal, es ist ein Businessmodell wie jedes andere auch, aber es hat im Vergleich zur Subscription-Based zu dem Ansatz natürlich den Vorteil, dass es nicht hinter einer Paywall landet, das heißt, man bekommt wirklich etwas für das Geld. Währenddessen hier bei dem Diamond Open Access wird sozusagen auch, werden auch diese Kosten reduziert. Vielleicht mit einem gewissen Qualitätsverlust sogar, will ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Ne? Das heißt, man dumpt die Sachen jetzt nur da, aber es ist erstmal eine nette Möglichkeit, um wirklich auch extrem kosteneffizient die Sachen zu machen. Und wir hatten das ja schon in mehreren Folgen diskutiert. Letztendlich, wenn man irgendwie die entsprechenden Tools hat, wie LaTeX oder andere Template-Systeme und letztendlich der Autor relativ einfach hochwertige Publikationen produzieren kann, dann ist ja auch der gesamte Aufwand hinten null. Also man lädt das einfach hoch, dann ist die Sache gegessen. Der Peer-Review wird sowieso von Freiwilligen durchgeführt. Und auch freie Editoren, also im Sinne von akademischen Editoren, ist ja nicht unüblich. Also von daher ist das, denke ich, ein netter Ansatz, um viele Sachen zu fahren.
Vielleicht noch zwei kleine Hinweise. Du hattest ja hier einen Artikel verlinkt von TechDirt. Und nochmal den Blogpost von Tim Gowers selber dazu, der das ja sozusagen angestoßen hat. Übrigens, Tim Gowers Weblog hat ja in der ganzen Open-Bewegung sozusagen so einen ziemlich säulenhaften Charakter, weil er ja so einer der ersten mal, der das Thema Open und das Einbeziehen der Community sozusagen auf seinem Weblog auch wirklich vorangetrieben hat, um mathematische Probleme anzugehen. Aber Tim Gowers Blog ist tatsächlich eins von denjenigen, wo es sich fast noch mehr lohnt, die Kommentare zu lesen, als die Artikel selber. Es ist echt krass. Es ist so ein bisschen wie die, wenn Peter Murray Russ oder sowas bloggen. Tatsächlich kriegst du oftmals in den Kommentaren noch sehr viel treffendere Analysen und Stichworte als in den Blogposts selber. Also es ist ganz hervorragend. Ziemlich cool.
Zieht ein gutes Publikum an, was da noch sehr viel Mehrwert schafft.
Ja. Ja. Und derjenige, der den Artikel bei TechDirt geschrieben hat, Glyn Moody, weiß nicht, ob dir das was sagt, ist einer, der auch bei ganz vielen anderen Webpublikationen schreibt, auch bei Ars Technica unter anderem, schreibt aber auch ein eigenes Blog. Und Glyn Moody ist jemand, der sich schon ziemlich früh mit der ganzen Open-Bewegung beschäftigt hat. Der schreibt übrigens das Blog Open dot dot dot.
Doch, ja, natürlich, das kenne ich. Ja.
Auch da lohnt sich es durchaus mitzulesen. Also das ist schon ganz cool. Mhm.
Gut, dann, das ist, da bin ich jetzt nicht mehr ganz auf der Höhe, aber das war wieder eine Einreichung von Anton Milan. Und zwar geht es, also er ist ja in der Computer Vision Szene zu Hause und versorgt mich da immer mit den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich. Und die Computer Vision Foundation ist da sozusagen der Verein, in dem man sich aufhält. Und die haben gerade diesen Prozess in Richtung Open Access gerade hinter sich. Und da hat er unter anderem eine Präsentation von einem Meeting verlinkt, wo Abstimmungsergebnisse zu finden waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das bezieht sich meines Erachtens auf das zukünftige Meeting 2018. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo diese Stimmen jetzt eingeholt wurden, aber ist relativ offensichtlich aus diesen Sachen. Die haben, ich glaube, ich hatte das in vorherigen Folgen mal gesagt, die haben sich ein bisschen mit dem IEEE außen oder geprügelt, weil das IEEE da irgendwie, glaube ich, ein anderes Journal nutzen wollte und das auch, was auch nicht Open Access ist, und die sich daher ganz klar damit davon abgrenzen wollten und diesen Open Access Weg gehen wollten. Und sie haben ja auch in diesem Poll haben sie auch Leute gefragt, soll ein Ablegen von Publikationen in Archive als vorherige Publikation gelten? Und da haben irgendwie 58% Nein gesagt. Das heißt, man kann hier ordentlich mit Preprints auch arbeiten. Und das ist, denke ich, hier ein gutes Signal. Und es scheint hier allgemein in dieser Szene in Richtung Offenheit zu gehen. Ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich da auch nicht Mitglied dieser Community bin. Aber wer sich da angesprochen fühlt, der kann einfach mal diesen Links da folgen und sich entsprechend einlesen. Aber nochmal danke an Anton für den Hinweis. Das ist immer ganz nett, auch aus anderen Fachbereichen da nochmal ein bisschen Input zu bekommen. Wie schon gesagt, ich bin ja mehr in den Biowissenschaften tätig und habe da dann entsprechend mehr den Überblick. Aber diese anderen Sachen haben doch ihre eigenen Probleme oder Entwicklungen gerade, die vonstatten gehen. Von daher ist es immer ganz, ganz schön zu sehen, wie da der Hase läuft.
Übrigens diese Frage mit, ob ein Paper sozusagen, was vorher auf Archive veröffentlicht sollte, als Vorpublikation gilt oder nicht. Das ist die Frage, die ausgerechnet den meisten Dissens hat. Ne?
Also, das stimmt.
Ne, wie ja, du sagst, genau, 58% sind dafür. Aber tatsächlich ist alle anderen Fragen sind deutlich mehr in Richtung Befürwortung. Also ich glaube, das war so die Frage, bei der sie sich wahrscheinlich am unschlüssigsten machen.
Ja, was ich gar nicht ganz verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eigentlich relativ unkritisch ist. Aber du hast recht, die anderen Sachen sind um einiges klarer und da sieht man den Trend definitiv stärker. Ja. Gut, dann, das habe ich jetzt auch nur so ein bisschen auf dem Schirm, das ist noch ein Blogpost von Heinz Pampel, das ist auch aus dem Oktober schon, Berliner Senat beschließt Open Access Strategie, das ist doch eigentlich auch ganz nett, dass sozusagen hier die Hauptstadt mal in Richtung Open Access geht. Ich habe das in seiner Gänze jetzt gar nicht parat, das ging aber nicht nur um wissenschaftliche Sachen, das ging auch um Kulturgüter meines Erachtens. Ja. Aber habe ich jetzt nicht mehr, vielleicht hast du das so mehr auf dem Schirm, ich habe es nicht ganz zugegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht, weil...
Ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ja, also der Beschluss war jetzt halt relativ zäh und natürlich ist das ein Erfolg, ein politischer Erfolg, aber tatsächlich ist ein Beschluss einer Strategie halt auch erstmal nur das. Und weiß ich habe mich da jetzt nicht großartig mit auseinandergesetzt, gebe ich zu.
Ja. Naja, gut, also so eine Strategie, wie du selber sagst, ist halt noch keine Implementation. Aber gut, wer da Interesse hat und vielleicht auch Berliner ist und das gerne noch weiter ausbauen möchte, kann da gerne nachschauen. Auch bei dem nächsten Beitrag bin ich nicht mehr ganz mit drin. Das war hier auf openscience.com. De Gruyter, Traditional Scholarly Publishing Shifts Toward Open Access. Also das ist leider wieder so ein bisschen Selbstbeweihräucherung von De Gruyter, dass die halt immer mehr Open Access publizieren. Ja, kann man mal so unterschreiben, ist in Ordnung. Die Bar-Charts sind jetzt noch nicht so, also zeigen jetzt keinen radikalen Trend, aber zumindest etwas. Aber ich hatte es ja schon gesagt, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich schon gesagt, dass OpenScience.com als, naja, objektive Quelle nicht mehr erhalten kann. Und gut, aber dennoch, wir wollen das jetzt mal gut heißen. Wir sehen hier zumindest einen Trend, dass dieser Verlag doch mehr in Richtung Open geht. Und man muss natürlich sagen, der ist natürlich viel Legacy und man kann jetzt nicht von heute auf morgen alles umschwenken. Und dann ist zumindest dieser Trend doch zumindest begrüßenswert.
Aber es ist schon ein interessanter psychologischer Effekt, der sich da irgendwie eingestellt hat, seitdem das tatsächlich sehr viel präsenter ist und seitdem das eingegliedert ist und seitdem wir auch mal darüber oder das diskutiert hatten, ist alles, was über den Feed reinkommt, gucke ich halt drüber und denke mir so, ja, musst du jetzt nicht lesen, weißt ja, wohin es geht in etwa. Ist tatsächlich, ja. Ich kann mich davon nicht mehr frei machen.
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob wir es hier noch berichten sollten. Es ist einfach schade. Es ist einfach schade, dass sie das so übernommen haben und doch so auf Linie getrimmt haben. Das ist keine eigenständige Sache mehr.
Ja, und ich meine, was ganz gut geworden ist oder was man ihnen zugutheißen muss, ist, dass gerade wenn der Witold irgendwas schreibt, er tatsächlich oftmals in so einem Vorabsatz erwähnt, dass das halt von bestimmten Menschen aus der Marketingabteilung von diesem Verlag geschrieben wurde. Gerade der Artikel, der jetzt irgendwie heute oder gestern erschien oder sowas, da ist mir das nochmal aufgefallen, da hat das sehr deutlich gemacht. Insofern merkst du halt auch, dass so langsam da auch zumindest signalisiert wird, dass das hier halt durchaus aus dem Verlagshause kommt. Aber es ist, was ich auch immer noch erstaunlich finde, ist, dass viele Sachen tatsächlich auch kommentiert werden. Und zwar von Leuten kommentiert werden aus der Community. Ne? Also jetzt bei diesem Artikel, den du gerade erwähnt hast, halt jemand vom Journal of Open Access, vom Directory of Open Access Journal, so rum. Also da lesen durchaus auch schon Leute mit, die halt in dieser Community fest verankert sind. Aber trotzdem, irgendwas Merkwürdiges schwingt da halt mit.
Ja. Naja, gut. Also bitte mit entsprechender Medienkompetenz rangehen und filtern. Das ist ja das A und das O. Wie immer natürlich, ja. Wie immer. Ja, dann machen wir mal hier Elsevier-Bashing, wobei das müssen wir gar nicht machen, aber Berichte über Elsevier Nummer 2. Und zwar gab es, das wurde vom Christian Gutknecht berichtet auf wispub.net, es gab einen Massenrücktritt des Editorial Boards beim Elsevier-Journal Lingua, also aus den Sprachwissenschaften, sind die Leute zurückgetreten und haben ein neues Journal gestartet mit dem Namen Glossa bei Ubiquity Press. Und das ist mal cool, ne? Das ist dieses Common-Action-Problem. Ich denke mal, also auch hier wieder, ich habe keine Ahnung von der Linguistik, aber ich denke mal, hier hat die ganze Community sozusagen das Ufer gewechselt oder das Boot gewechselt, wie auch immer man das nennen soll. Und dieses Common-Action, also die gemeinsame Aktion wurde wirklich durchgeführt. Das ist sehr cool. Lustigerweise, ich habe es vorhin nur noch gesehen, dann gab es am 5.11. noch ein Update zu der ganzen Sache. Und zwar hat sich dann Elsevier zu diesem Rücktritt geäußert und hat da wohl wirklich auch wieder ein paar böse Fettnäpfchen erwischt, die dann von Martin Eve in ein paar Kommentaren erschlagen wurden, wie zum Beispiel, dass dieses Journal, so wie Elsevier es behauptet, gar nicht von Elsevier gegründet wurde, sondern von vom anderen Verlag, der dann, glaube ich, übernommen wurde von Elsevier und auch, dass der Editor-in-Chief ihm wurde unterstellt, er möchte sozusagen das Copyright übernehmen, also die Rechte übernehmen, was er nicht gesagt hat, sondern er wollte das Kollektiv, wollten die, also die Editoren wollten das als Kollektiv übernehmen, was ja auch doch eine gewisse andere Aussage ist. Naja, also das, auch da haben sie sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, anscheinend. Und auch hier wieder, ohne da jetzt tief in dem Fach drin zu sein, scheint das doch ja ein Signal zu sein, dass hier auch ein Wandel in Richtung Open stattfindet in der Linguistik. Mhm. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie dieses Journal, dieses Lingua positioniert ist, ob das jetzt wirklich so das Zugpferd ist oder eher kleiner ist, aber es ist schon nett zu sehen, dass dieser Wechsel da stattfand. Ich weiß nicht, ob du da näher drin bist, das ist ja jetzt auch nicht dein Metier, wirklich, ne?
Nee, ich habe es zweimal studiert, aber habe da nie irgendwie großartig drin mich rumgetrieben, insofern.
Dich akademisch betrieben, genau. Nee.
Ich glaube, dass das Journal so bei einem Impact Factor von 0,8 irgendwas war, also knapp 0,9 oder sowas.
Ja, wir haben ja gesagt, Impact Factoren sind ja eben Bumpitz, aber.
Stimmt, aber also, natürlich.
Vor allen Dingen hier. Gucken, ne? Ja, gut, aber muss ich gerade sagen, gerade als Außenbetrachter sagt man es noch weniger, weil innerhalb der verschiedenen Fachdisziplinen sind diese Unterschiede doch erheblich. Ja? Also da bräuchte ich erstmal irgendwie so einen Mittelwert. Und dann kann man sagen, okay, ist irgendwie unter 5, ist über 5 oder sowas, da kann man das grob sagen. Im Biologischen kann ich das einordnen. Aber jetzt als Fachfremd draufzuschauen, ist das sehr schwierig. Ne? Mhm. Wie auch immer, also nett, das so zu sehen. Gut, damit können wir die Kategorie Open Access hinter uns lassen und auf Tools und derartige Sachen zusteuern.
Ach so, noch ein.
Oder hast du noch was? Ja, gerne.
Noch einen Nachtrag zum Thema Elsevier. Und wo du gerade den Christian erwähntest, der hatte nämlich am jetzt irgendwie Mitte November mal Zwischenbilanz als Elsevier-Aktionär gezogen, kann ich auch nur empfehlen.
Ah, ja. Das hatten wir aber gleich, hatten wir das nicht vorher schon irgendwo mal angesprochen, dass es angedeutet hat? Ja, genau, ja. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er da, oder war das der gleiche Post?
Ich erinnere mich. Er hatte berichtet, dass er Elsevier-Aktionär geworden ist und hat jetzt nochmal eine Zwischenbilanz, so die Entwicklung, wie viel er investiert hat, wie viel Dividende daraus kam. Dazwischen war ja noch ein Aktiensplit und sowas.
Das hatte sich sehr gelohnt, ne?
Ja.
Das hat sich sehr gut, sehr gelohnt.
Also, genau.
Leute, wenn ihr Geld machen wollt, immer ran da. Ja. Na gut.
Gut. So, jetzt aber.
Jetzt aber in die Tools rein und die kontinuierlichen Hörer oder die alteingesessenen Hörer dieses Podcasts wissen, ich bin ein großer Emacs-Fan oder Nutzer. Emacs ist ein, wenn man es klein sagen möchte, ein Texteditor, aber es ist fast schon ein Betriebssystem. Es fehlt noch ein guter Editor, wie man darüber witzelt. Also ich nutze Emacs relativ stark und es gibt hier einen schönen Artikel, bei dem Org Mode, das ist ein sehr mächtiger und sehr zu empfehlender Modus für Emacs, genutzt wird, um Lab-Notebooks zu schreiben, also um sozusagen die eigene wissenschaftliche Arbeit zu dokumentieren. Da sind ein paar nette Hints dabei, das kann ich wirklich empfehlen. Und ich meine auch, ich bin darüber auf einen anderen Modus für Emacs gestoßen, das ist eBib, also für BibTeX, ein BibTeX Database Manager für Emacs. Das sah auch ganz interessant aus. Das könnte man sich mal anschauen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin eigentlich bisher mit Zotero ganz zufrieden, aber wenn man sich rein in Emacs bewegen möchte, ist das wahrscheinlich die Methode der Wahl, wenn man seine Referenzen oder seine Zitationen entsprechend handhaben möchte.
Krass, das liegt ja noch auf SourceForge. Ich dachte, SourceForge
ja, gibt's schon nicht mehr. SourceForge wird nie sterben. Ich muss auch sagen, was auf SourceForge liegt, das ist auch echt stabil. Also ich würde da nichts mehr Neues drauf schmeißen. Aber im Vergleich zu GitHub muss man, glaube ich, richtig Aufwand betreiben, um Sachen wegzukriegen.
Okay.
Also gut, also ich denke, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Gute alte SourceForge. Aber es klingt wirklich so nach 90er irgendwie, ne?
Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Aber trotzdem, also ich meine, auch brillanter Name an der Stelle wieder, ne? Hm, ja. SourceForge ist halt das, also ja.
Ja, ist toll. Genau. Gut, dann gibt es noch ein paar kleine Früchte zu ernten vom, war das der letzte Open Science Call? Nee, das muss schon länger her sein. Ja, das ist schon länger her. Und zwar gibt es von der Uni Bielefeld BASE, das ist Bielefeld Academic Search Engine. Die gibt es schon länger, muss man sagen. Das ist, bin ich auch ab und zu drüber gestolpert. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nicht wirklich genutzt. Aber da gibt es ein paar neue Features mit dabei. Und zwar gibt es jetzt eine schöne API. Es gibt auch Suche nach speziellen CC, also Creative Commons Lizenzen, was, denke ich, ganz, ganz nett ist. Und es gibt jetzt auch, und das ist ein bisschen so der heiße Scheiß gerade, ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall auf dem Radar halten, ein IPFS-Dump. Und IPFS ist, das jetzt wird es leider vielleicht wieder ein bisschen technisch, also IPFS steht für The Interplanetary File System, und damit sieht man schon die Zielsetzung, also ein Filesystem für alles. Letztendlich ist das so eine Mischung aus World Wide Web, BitTorrent, Git und verschiedensten anderen Sachen. Letztendlich soll man da irgendwie alles mit abbilden und ablegen können und für immer drankommen und alle solche Späße. Das ist gerade noch ziemlich am Brodeln und am Entwickeln, aber es ist produktiv. Ja, es ist einsetzbar. Ich will es noch nicht produktiv einsetzbar sagen.
Also wenn es Interplanetary File System wäre, dann müsste es ja ein World Wide Web sein.
Ja, ganz genau, in ein Space Wide Web, wie auch immer. Genau. Auf jeden Fall scheinen die auch rumzugehen und bestimmte Datenbankleute schon anzusprechen, um entsprechend auch interessante Daten da unterzukriegen. Und unter anderem wurden dann die Leute vom Base entsprechend angesprochen. Nur so als kleiner Hinweis, das war ganz nett. Und der Lambert Heller hatte mich auch noch angesprochen, oder nicht angesprochen, der hatte auch doch das erwähnt bei dem letzten Open Science Call. By the way, wenn ich sage Open Science Call, das ist der oben erwähnte Open Science Call der deutschsprachigen Open Science AG von Open Knowledge, der allmonatlich stattfindet. Und zwar gibt es Handbuch.io, und das ist so eine Plattform, um kollaborative Buchprojekte zu fahren. Und wenn man sozusagen einen Booksprint fährt, dann kann man sich da zusammen hinsetzen und anhand dieser Plattform diese Sachen entsprechend generieren. Mhm. Also das ist, wer sich da einbringt oder wer sowas fahren möchte, hat da ein einfaches Tool zur Hand. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber das ist, denke ich, ganz interessant.
Das Cosines-Buch, über das wir hier schon diverse Male berichtet haben, ist so entstanden.
Genau. Und ich sehe gerade, ich habe hier was definitiv falsch platziert. Und zwar gibt es noch einen Artikel zum Thema Open Access. Das hat Bernd Rupp mir geschickt. Das kommt so aus der Molecular Modeling-Ecke. Das ist ein relativ kritischer, ja doch eher, sagen wir mal, bedächtiger Artikel zu Open Access. Und ich teile da viele Sachen überhaupt nicht, muss ich sagen. Und ich denke, es sind auch einige Lücken drin. Dennoch denke ich, ist mal so ein alternativer Ansatz, um sich das mal anzuschauen. Und, aber deshalb nur ganz kurz eingeworfen. Weiteres zu Tools, und da bin ich gestern erst drüber gestolpert. Ich glaube, über Katrin hier. Und zwar Synode. Das ist letztendlich auch, also sozusagen, wer jetzt nicht Emacs nutzen möchte, wie ich da oben, sondern ein anderes elektronisches Lab-Journal nutzen möchte. Da gibt es gerade ganz neu Synode, was momentan sogar eine Kickstarter-Kampagne fährt. Ich überlege gerade, bis wann. Hier sind es noch gerade 20 Tage to go, und die wollen $12.000 einfahren und haben schon 4.833. Also das ist, denke ich, erreichbar. Und ja, das sieht eigentlich nett aus. Die haben noch relativ viele nette Features untergebracht. Also wer es buntig und klickig mag, ist da sicher ganz gut aufgehoben. Also von irgendwie, was haben wir alles, man kann Experimente ablegen und planen, man kann Protokolle ablegen, man kann die entsprechenden Ergebnisse ablegen, man kann Reports schreiben und das auch von verschiedenen Plattformen aus. Und es ist Open Source, muss man auch noch sagen, das ist natürlich besonders nett. Also das sieht doch sehr, sehr ansprechend aus. Ich habe es noch nicht runtergeladen oder noch nicht genutzt. Ich weiß noch gar nicht, kann ich es überhaupt schon runterladen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall, was man mal im Auge behalten sollte. Und ja, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit ist natürlich auch klasse, wenn man nicht an so einem kommerziellen Electronic Lab Notebook Provider gebunden ist, sondern da denke ich drauf aufbauen kann. Es gibt auch hier, also die haben viele von ihren Better Customers sehen auch sehr ansprechend aus. Also die Max Planck Gesellschaft ist dabei, Oxford Genomics Center. Also das sieht nach einer runden Sache aus oder zumindest hat das definitiv Potenzial. Und das möchten wir dem geneigten Hörer doch nahelegen. Okay, dann machen wir weiter mit Open Data. Und das ist diesmal auch nur ein Punkt. Und zwar gibt es da vom Museum of Modern Art, also MoMA, einen wunderschönen Dump an Metadaten über die eigenen Ausstellungsstücke. Das wurde auf GitHub hinterlegt und hier ist anhand einer Webseite einmal ein Beispiel gezeigt, was man damit machen kann, nämlich nette Visualisierung. Also hier wurden zum Beispiel über die Zeit verschiedene Verfügbarkeiten von Bildern entsprechend abgelegt oder das Aufkommen von Bildern abgelegt. Und das ist mal ein schöner Punkt, wie hier eine Kulturinstitution, wie ein Museum, also ein Kunstmuseum, Metadaten freigeben kann und damit eigentlich einen anderen Zugang zur eigenen Kunst bereitstellt. Das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, was man gerne mal zitieren kann und damit andere Leute vielleicht motivieren kann, das auch so zu machen.
Hast du dir die Ach ja, genau. Tate, die anderen beiden Museen, Tate und Cooper Hewitt, hast du die auch gefunden?
Weil die nee, habe ich nicht. Nee, habe ich gar nicht nachgeschaut. Nee, nee habe ich bisher noch nicht. Aber es ist eigentlich wäre immer interessant zu sehen, wie die das machen. Also ja. Die MoMA hat das nämlich einfach als CSV-File abgelegt. Das wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen, was die als Alternative da gewählt haben. Ja, nee, habe ich nicht.
Also leider ist in dem Artikel die Links, die zu Tate und zu Jeffries gehen, gehen halt nur auf die Homepages der Museen selbst. Und leider nicht zu den Beispielen. Aber naja, vielleicht, wenn man ein bisschen stöbert, wer stöbert, der findet.
Genau. Was vielleicht auch noch schön ist, meines Erachtens ist das hier irgendwo noch gezeigt, haben sie die Daten dann auch noch auf Zenodo abgelegt? Also das ist, ich denke mal, hier auch noch den Account direkt damit verlinkt, was auch sozusagen Best Practice ist, also nicht nur die Daten auf GitHub ablegen, denn GitHub, wie schon gesagt, kann relativ leicht verschwinden, sondern dann auf Zenodo, was dann doch sehr viel mehr Nachhaltigkeit oder zumindest Stabilität mit sich bringt. Das ist ganz cool gemacht. Ja. Mehr davon.
Die Tate Collection habe ich jetzt gefunden.
Sehr gut.
Und tatsächlich lohnt sich das anscheinend mal durch das Blog von dem Florian, wie heißt er, Kreutli?
Ja, genau.
Florian Kreutli zu gehen. Das sieht mir sehr ansprechend aus.
Ja. Cool. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was der Florian genau macht oder so, aber es ist, denke ich, ein wirklich schöner Anlaufpunkt für Visualisierung dieser Art.
Ja, der scheint sich allgemein sehr viel mit Kulturgütern und der Visualisierung und Digitalisierung von Kulturgütern zu beschäftigen, weil so ziemlich alle Blogartikel da drin drehen sich tatsächlich darum.
Mhm. Cool. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, das war's zum einzigen Stichpunkt zum Thema Open Data dieses Mal. Also womit wir gleich in das nächste große Thema oder nächste Kategorie reinschlittern können, Peer Review und Metrics. Und zwei unserer Lieblingsorganisationen, ORCID und Publons, haben sich zusammengetan. Applaus. Das ist sehr schön. Also nochmal, ORCID ist sozusagen die Organisation, die ein Identifier für Wissenschaftler bereitstellen möchte, also jedem Wissenschaftler eine klare, zuordnbare Nummer geben möchte, womit dann Wiedererkennbarkeit und Zuordnung von wissenschaftlichen Output leicht durchführbar ist, und Publons als eine Plattform, die Peer-Review-Aktivitäten abbilden möchte und auch in einer offenen Art zugänglich macht. Und die haben sich jetzt zusammengetan und letztendlich geht es hauptsächlich darum, dass man den Publons-Account mit dem ORCID-ID verknüpfen kann. Und dass man auch verschiedenste Sachen, also wie die Reviews, mit ORCID-ID, glaube ich, hinzufügen und verifizieren kann. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich habe es bei mir auch noch nicht gesehen, wo das jetzt auftaucht. Ich glaube, ich habe schon vor längerem bei Publons auch meine ORCID-ID mit angegeben. Ja. Mhm. Ja, aber das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung, dass sich da auch so Synergien entwickeln. Und da können wir auch gleich weitermachen mit Pablons. Oder hast du hier noch was hinzuzufügen?
Ich stöber gerade so ein bisschen parallel auf der Pablons-Website und finde ich, haben die sich eigentlich ganz gut gemacht. Also auch das, dieses Dashboard, was du jetzt als User zur Verfügung hast und dann siehst, was noch in Bearbeitung ist und was schon verified ist und sowas, das finde ich irgendwie ganz cool.
Die werden richtig gut. Also die waren schon immer, die hatten eigentlich einen relativ schönen Dashboard angefangen, also sehr schönes Interface und da kommt immer wieder Nettigkeiten dazu. Das macht sich wirklich gut. Es scheint auch gut genutzt zu werden. Also wenn man sich das mal anschaut, gibt es auch viele Leute, die da mit dabei sind und vor allen Dingen auch bekannte Gesichter. Ne? Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal oder schon mal vorher erwähnt, so Sachen wie Alex Bateman so aus meiner Bioinformatik-Welt ist dabei. Also das ist schon cool. Und gleich daran anknüpfend kann Pablons auch noch mit einer anderen Kooperationen aufwarten, und zwar mit der University of Queensland Library. Also das heißt, wurde hier sozusagen eine Bibliothek angesprochen oder mit der etwas zusammen gemacht. Und das geht unter anderem halt darum, dass hier die Peer-Review-Aktivität ganz klar zugeordnet werden kann, was sozusagen das Kernthema von Pablons ist, und damit dann auch die Entscheidungsträger entsprechend von der Universität entsprechend einen Überblick gewinnen, was ihre Leute eigentlich machen. Also, ne, das ist, sagen wir mal so, direkt gesagt, bekommt niemand Geld dafür, dass er Peer Review fährt eigentlich. Aber das ist ein wichtiger Teil vom wissenschaftlichen Output, oder zumindest von der wissenschaftlichen Aktivität als Beitrag zur Community. Und das kann man dann hier natürlich auch mal quantifizieren und dann auch einen Überblick schaffen an entsprechende Entscheidungsträger an so einer Universität. Also, auch hier wieder gibt es nur Gewinner. Das ist eigentlich eine sehr nette Sache.
Sehr schön passt dazu der Blogpost, den Björn Brems gestern veröffentlicht hat. Ich gebe zu, ich habe ihn noch nicht lesen können, aber der schlägt sozusagen in die Peer-Review-Kerbe, fragt sich halt, warum sozusagen das, ich versuche es gar nicht erst zu übersetzen, es nennt sich auf jeden Fall Why Cutting Down on Peer Review Will Improve It. Lohnt sich an der Stelle vielleicht auch mal drauf zu schauen. Werde ich zumindest die nächsten Tage mal tun.
Sehr guter Punkt, ist auch noch ein offener Tab bei mir. Okay, habe ich auch noch nicht reingeschaut. Wir berichten dann beim nächsten Mal.
Ja.
Genau. Gut, und dann gibt es auch noch etwas, habe ich auch noch nicht näher reingeschaut, aber das klingt sehr gut. Und zwar ist es die Peer Review Open Initiative. Das ist letztendlich das, was, wie soll ich sagen, ich hatte erwähnt, ich habe mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern mal ein Position Paper oder ein Opinion Paper geschrieben, was diesen Open Science Reviewer Oath sozusagen formuliert, also sozusagen ein Schwur, den man macht, um letztendlich so eine Best Practice für den Peer Review zum Besten gibt, im Sinne von Open Science, dass man fordert, dass Daten wie auch Code und verschiedenste Sachen offen verfügbar sind, wenn man so eine Publikation entsprechend oder sein Manuskript einreicht, und dass man das auch als Peer Reviewer entsprechend überprüft und auch bei Mangel halt entsprechenden aufzeigt. Das ist sozusagen die Kernmessage der ganzen Sache. Und wir hatten auch schon immer überlegt, ob wir da mal eine Webseite fahren, wo man auch unterschreiben kann und so. Es war uns dann doch leider relativ viel Aufwand, aber jetzt gibt es sie, dieser Openness Initiative. Und die zitieren auch unseren Artikel dabei. Also das ist schon ganz klar, dass sie hier auf das Ding mit aufspringen oder dass sie hier das doch ausbauen, sagen wir so. Also das ist schön, dass da jetzt mehrere an einem Strang ziehen und das entsprechend in die Richtung geht. Und auch entsprechende Forderungen haben, also sowas wie, dass die Daten offen sein sollten und dass die Material Methods ordentlich sind und derartige Späße. Ja, ich bin noch nicht gänzlich durchgegangen durch die Seite, aber das sieht ganz klar aus, und das hat auch einer von den Co-Autoren des Papers hat uns das nahegelegt, dass das ziemlich in unsere Richtung geht. Von daher möchte ich auch hier drauf verweisen, und ich glaube, die haben sogar als Deadline, so als Startinitiative war, glaube ich, sogar ist noch am 1. Januar 2017, also noch ein gutes Jahr. Wollen Sie das sozusagen so radikal durchziehen? Ich glaube, dann soll man die Sachen ablehnen. Ich müsste es mir noch weiter durchlesen, aber da soll diese Sache dann wirklich sozusagen Kraft treten. Da soll man sich dann entsprechend an diesen Recommendations langhangeln und diese Peer Review entsprechend durchführen. Hm. Auch hier reicht erstmal vielleicht der Link für den Interessierten und ich werde mich da auch noch weiter einlesen. Hm. Gut, dann kommen wir noch in unser kleines Potpourri an Sachen, die wir nirgendwo anders unterbringen konnten. Und eine Sache, die jetzt vielleicht gar nicht mal mit Open Science zu tun hat, aber zumindest ja doch im Sinne von Öffnung der Wissenschaft für Nichtwissenschaftler und sozusagen ja, wie soll man das sagen, Außenkommunikation, hat Aidan Budd, wir erinnern uns, das ist der Gast, den wir hier hatten, um Unseminars und Unconferences durchzudiskutieren, hat auf Story Collider verwiesen. Das ist letztendlich so eine Sammlung von Videos oder Audioaufnahmen, bei denen Wissenschaftlern halt ihre Arbeit schön vorstellen. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz nett und vielleicht auch ganz inspirierend. Ah, bei dem Thema Unconference und Unseminars kann ich jetzt auch endlich aufwarten. Wir hatten es ja lange angekündigt, dass wir auch hier in Würzburg jetzt mal so eine Unseminar-Serie starten. Und nach langer Zeit ist das jetzt geschehen. Also das liegt unter anderem daran, dass eine Doktorandin, die ich betreue, die Malvika Schiran, sich der Sache besonders angenommen hat. Und jetzt haben wir sozusagen letztes Mal unser erstes Meeting gestartet. Ist auch zu finden, also nennt sich, also wir nutzen einfach GitHub-Pages dafür. Das nennt sich WUPSIP, Würzburg Unseminars in Bioinformatics and Systems Biology. Und wir waren erstaunt, wie viele Leute da waren. Also es waren fast 30 Leute oder vielleicht sogar über 30 Leute, die da aufgefahren sind. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das monatlich fahren. Mal gucken, wie wir das durchhalten. Im Sinne von, auch wieder hier ein fester Termin und dann grob eine Stunde Seminar und wir haben das halt angefangen mit so drei Lightning-Talks, die das einführen und uns dann diskutiert. Wir haben in dieser ersten Session erstmal so eine Umfrage gemacht, wer ist da, was wollen die Leute, was ist die Interessenlage, haben natürlich viel Icebreaking gemacht und sozusagen die Leute zusammengeführt. Und nochmal, Kern dieses Meetings ist unserer Meinung nach eigentlich, die Leute zu verbinden. Gerade als Bioinformatiker sitzt man halt irgendwo rum in der Uni und ist manchmal so ein bisschen Einzelkämpfer und mit diesem Unseminar wollen wir die Leute zusammenbringen, dass wenn Fragen bestehen, dass man weiß, wo man hingehen kann, dass man vielleicht zusammen Ideen ausarbeitet und sich austauscht. Das ist die Kernidee dahinter. Und das haben wir jetzt gemacht und machen das jetzt jeden zweiten Donnerstag im Monat abends. Also das ist, denke ich, zumindest für diese erste Session wirklich toll und ich war wirklich erstaunt, wie viele Leute da dann aufgefahren sind. Gut. Das heißt, das nochmal ausgehend, ne, der Anknüpfpunkt war hier Aiden, der die Sache in Heidelberg angesetzt hat. Und wir können auf welche Folge ist das verweisen?
27, 28, sowas in dem Dreh.
Es waren ja sogar zwei. Wir haben es ja einmal in Deutsch und einmal in Englisch gemacht. Von daher ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du die richtige Zeit hast, sogar noch erhöht. Mal kurz schauen. Genau, das ist einmal die 29 und einmal die 30. Bei der 30, die dann in Englisch stattfand, war dann ja auch noch Natasha Wood mit dabei und das hat die Sache dann auch noch abgerundet. Genau. Ja. Gut, also nur wer sich sozusagen auch in die Richtung gestoßen fühlt oder das machen möchte, ich kann es wirklich empfehlen. Ich fand das eine sehr schöne Erfahrung und wie schon gesagt, es hat mich ausreichend motiviert, dass wir das jetzt häufiger machen und ich hoffe, dass ich kann dann nächste Zeit nochmal berichten, wie sich das so entwickelt. Gut, dann hatten wir das, glaube ich, schon mal nicht. Ich glaube, es hat noch nicht bisher. Also NASA hat ein Open Data Portal, hatten wir das sicher noch nicht. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, was da allerdings daran liegen könnte, dass wir das hatten wir schon mal, ne? Mhm. Okay, gut, nur noch mal zur Erinnerung. NASA hat ein Open Data Portal namens open.nasa.gov. Okay, wie auch immer, dann hat das schon mal abgearbeitet. Auch wieder, wir haben hier so fast schon so Usual Suspect, der André Lampe war auch noch auf dem Science Hack, der in Berlin hat darüber berichtet. Das fand ich auch relativ nett, wer sich da mal den Bericht anschauen möchte. Gut, und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo auch mein Gehirn streikt. Und auch da dachte ich, wir hätten es schon mal gemacht. Ich glaube, das war noch nicht der Fall. Oder hatten wir das? Sache vom White House, dass das Weiße Haus in der USA sozusagen auch Open Science jetzt promoten möchte und auch mit diesem Ansatz, also eigentlich verschiedene Aspekte abdeckt, also Zitat hier, of the people, by the people, for the people, also letztendlich verschiedene Sachen damit abdeckt, also Citizen Science, aber halt auch die Öffnung der Daten für verschiedene Leute. Das kommt mir jetzt auch sehr bekannt vor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann das sein? Hatten wir das schon mal abgearbeitet?
Könnte sein, weiß ich auch nicht so ganz genau.
Alles
klar. Aber es ist vom Anfang September, also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben.
Ja.
So Mitte September war die letzte Folge, glaube ich.
Okay, gut. Ja, gut, dann hatten wir es vielleicht schon mal weg. Sind wir sogar relativ flott durchgegangen durch diese Liste. Was heißt flott? Wir haben auch wieder anderthalb Stunden hier und bin nicht ganz oder das vollgebracht. Das war jetzt kein so krönender Abschluss irgendwie. Jetzt hier die letzten Sachen, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit gewissen Redundanzen. Aber gut, ich kann noch mal darauf hinweisen, wie schon gesagt, dass dieser Call stattfindet. Das möchte ich doch mal alle wärmstens ans Herz legen und auch unser Treffen auf dem Chaos Communication Treff. Ja, das war jetzt doch Tour de Force hier, ne?
Ja, aber das ist es ja durchaus des Öfteren. Aber vielleicht zum Abschluss noch zwei ganz kurze Sachen. Da klingelt bei mir gerade, dass der André Lampe doch gerade in Nürnberg auf dem Forum Wissenschaftskommunikation auch irgendwas moderiert hat, ein Panel oder sowas.
Der Mann, das habe ich, glaube ich, in. Ja,
der Mann ist so untrüglich.
Ja, genau. Ganz schlimm. Passt mal auf den auf, nicht, dass er hier explodiert.
André, hör auf damit.
Genau.
Aber das nur ganz am Rande. Vielleicht nochmal eine Bitte an die Hörer. Jetzt, wo wir sozusagen in einem Modus sind, wo die jetzige Veröffentlichung ein bisschen auf sich hat warten lassen und auch die nächste ein bisschen auf sich warten lassen dürfte. Bei mir steht da Nachwuchs an in der Zwischenzeit und ich denke mal, jeder kann sich ungefähr denken, was das vielleicht auch für mich einen Gewöhnungszeitraum nach sich zieht. Vielleicht eine Frage in die Hörer, in die Runde der Hörer, die noch Hörer verblieben sind. Gebt uns doch mal ein Zeichen für das kommende Jahr oder für die Zukunft vom Open Science Radio, ob was ihr euch oder was ihr begrüßen würdet. Worüber ich mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht habe in letzter Zeit, das hätte ich vielleicht auch vorher mal off the record mit dir klären können. Aber
wir sind hier generell offen, das ist überhaupt kein Problem.
Ich habe mich halt gefragt, gerade wenn wir diese etwas längeren Pausen dazwischen haben und die passieren nun mal einfach. Ich weiß nicht, wie andere Podcaster das machen, das finde ich immer beachtenswert, dass wenn die Jungs von Methodisch Inkorrekt wirklich alle zwei Wochen oder maximal alle drei Wochen das schaffen, sich hinzusetzen.
Mit aller Härte.
Alle Achtung, also wirklich, okay, sie arbeiten auch noch beieinander, das macht vielleicht einiges leichter, aber trotzdem, alle Achtung. Aber ich fragte mich halt, wenn wir solche längeren Pausen haben, dann stehen wir ja immer wieder vor dem Problem, in der Zwischenzeit sammelt sich so viel an, dass es danach schwerfällt zu entscheiden, über was redet man. Und meistens sammelt man am Anfang noch und dann kommt sowas zustande, dass man sozusagen über Sachen redet, die schon ein bisschen her sind. Weil man kurz vor dem Termin dann halt tatsächlich einfach so viel Zeug auf dem Tisch hat, dass die Auswahl nochmal doppelt schwerfällt. Also habe ich mich gefragt, ist das gerade in so Phasen mit längeren Pausen, ist das Konzept, die News sozusagen auf dieser Bandbreite abzudecken, ist das das, was in irgendeiner Art und Weise Gewinn bringt oder informativ ist? Oder sollte man tatsächlich, oder gibt es Hörer, die viel lieber irgendwas anderes wissen würden? Also was ich mir vorstellen könnte ist, nehmt euch doch lieber einen Themenaspekt oder einen Themenkomplex vor pro Folge und berichtet da mal ein bisschen ausführlicher drüber. Über so die aktuellen Entwicklungen dann vielleicht in der Betrachtung von, wie haben die sich eigentlich ergeben? Also dass man beispielsweise eine Folge ausschließlich über den Bereich Tools macht, in der nächsten Folge dann sich ausschließlich irgendwie dem Bereich Lizenzen oder Aktivismus zuwendet oder ähnliches, wenn es das natürlich hergibt.
Was wir relativ früher sogar relativ intensiv gemacht haben in der Art.
Genau, genau. Mhm. Ich frage mich halt einfach so ein bisschen, wie das so in der Hörerschaft aufgenommen wird und da vielleicht mal so ein bisschen Feedback zu bekommen.
Mhm. By the way, auch noch ein Format, was für uns natürlich auch immer an sich eine große Freude ist, sind die Interviews, dass wir noch andere Leute mit dazu nehmen. Das Problem ist, dass, ihr habt das schon gehört, also wir beide uns schon relativ schwierig koordinieren können im Sinne von, dass wir Termine finden, die überlappen. Also ich bin Familienvater, ich muss hier noch irgendwie arbeiten. Bei Matthias wird das jetzt nicht viel besser, der mit dem Nachwuchs und auch der momentanen Situation. Das heißt, das ist schon nicht einfach. Und wenn man da noch eine dritte Person, vielleicht sogar noch eine vierte Person mit dazu nimmt, könnt ihr euch vorstellen, dass es relativ schnell sehr schwierig wird, Termine zu finden. Und wir haben auch schon viele Ideen für Interviews und haben auch schon Leute kontaktiert. Aber das immer unterzubringen, ist nicht ganz einfach. Also für uns ist das, zumindest für mich, kann ich aus meiner Persönlichkeit sprechen oder aus meiner Erfahrung sprechen, ist das immer hervorragend, da einen Experten ans Mikrofon zu ziehen und mit dem wirklich tief in das eigene Thema einzutauchen. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger für uns. Dennoch ist das auf jeden Fall was auf dem Radar bleibt. Und wenn ihr jetzt sagt, macht nur noch das, können wir auch das vermehrt angehen. Ne?
Ja, genau. Also wer will, bitte nicht hinterm Berg halten. Wir sind da vollkommen offen. Insofern
genau.
Meldet euch einfach, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder Ähnliches.
Heißt ja auch Open Science Radio. Genau. Total offen für alle Vorschläge dieser Art.
Genau.
Gut. Dann, das können wir so fast als kleinen Jahresabschluss, als Jahresrekapitulation auch noch sozusagen machen. Also gebt uns Feedback, dann können wir noch mehr auf eure Wünsche eingehen und das hoffentlich umsetzen. Eben mit den gewissen Einschränkungen immer vor Augen halten, das ist hier ein Hobby. Und sollten wir noch die Flatter-Sache nochmal irgendwie sagen?
Flatter stirbt. Achso, jetzt habe ich einen Moment gebraucht.
Auch das hätten wir offline klären können.
Wir haben beschlossen, dass die Flatter-Einnahmen tatsächlich der letzten Jahre seit Beginn des Open Science Radios, die bei mir immer in dem Flatter-Konto geblieben sind, gespendet werden. Und zwar zu gleichen Teilen an Wikimedia und an die Open Knowledge Foundation, beides mal die, wie sagt man denn, Chapter hier in Deutschland.
Genau. Mhm.
Weil es gibt einfach eine ganze Reihe von Menschen in beiden Organisationen, die eine ganz hervorragende Arbeit machen und das kann man, das sind wir bereit auch gern zu honorieren. Auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist, wir haben jetzt noch was oben drauf geschmissen und genau. Alles in allem sind das 100 Euro, also 50 für beide. Wäre schön, wenn das aus der Hörerschaft tatsächlich auch noch Leute einfach nachmachen würden. Da ist, glaube ich, nie zu viel.
Ja, und wir danken natürlich auch ganz, ganz sehr für eure Flattereien an uns.
Absolut.
Also das ist natürlich, also das ist mehr als irgendwie so ein Like oder was auch immer. Das heißt schon hier, ihr seid wirklich was wert. Ob wir bei dem Flatter-Modell bleiben oder was anderes irgendwann starten, Patreon ist ja gerade ziemlich am Abheben, das ist noch ein anderer Punkt, aber letztendlich uns geht es nicht ums Geld und es zeigt einfach nur, ja, hier sind Leute, die sich irgendwie, die es gerne hören und denen das auch einen gewissen Wert gibt und das ist eigentlich das Wichtigste.
Genau.
Ja. Ansonsten ist es ja nur ein therapeutisches Gespräch zwischen uns beiden, wie wir schon geklärt haben.
Zwischen uns beiden und LCW.
Genau. Ja, ich warte immer noch, bis da die Schläger vor der Tür stehen, aber gut, so mafiös sind sie dann doch noch nicht.
Naja. Wer weiß.
Gut. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Jahresabschluss. Das klingt so finanziell. Habt eine schöne besinnliche Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr. Ne?
Genau. Tut in euch noch die im Raum oder vorausliegenden Workshops an. Haben wir vorhin genannt. Besucher sind da gern gesehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.